Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
WM-Viertelfinale, wir kommen. Die Schweiz steht erstmals seit 1954 in der Runde der letzten acht. Dank einem dramatischen Sieg im Penaltyschiessen gegen Kolumbien wartet jetzt Argentinien. Wir fragen uns, wie stoppt die Schweiz den Lionel Messi? Ist Argentinien wirklich weltmeisterlich? Was gibt uns Hoffnung für weitere Schweizer Exploits? Und ist der Gregor Kobel endlich so richtig angekommen in der Schweizer Nazi? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Etienne Vuillemin und ich freue mich sehr auf die heutige Euphorie-Runde. Bei mir zu Gast sind der François Schmid-Bechtel und der Stefan Weiss. Hallo miteinander.
Hola.
Hallo miteinander.
Oh, schon Spanisch eingestellt auf Argentinien. Kribbelt's, François?
Ja, klar, logisch.
Ja, der Match, der WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien rückt näher. Ich habe es bei der Vorbereitung auf das Gespräch gemerkt. Eben, es fängt an kribbeln, die Nervosität, die Euphorie, alles wird grösser. Stefan, wie geht's dir?
Mir geht's prima. Also in erster Linie geht's mir prima, weil ich jetzt die zweite Nacht nach dem Achtelfinale genutzt haben, um sehr viele Stunden Schlaf nachzuholen. Das ist mal rein das Existenzielle. Und das andere ist, es geht mir gut, weil ich echt gespannt bin auf den Match von den Schweizer. Ich bin überzeugt, dass extrem viel drin liegt. Ja, ich glaube, man hat jetzt immer davon geredet, die Schweiz haben die Geschichte geschrieben. Es ist jetzt fast überstrapaziert worden, der Ausdruck. Und ich finde, das gilt für uns Schweizer, klar, weil wir unsere Statistik zur Hand haben. Ich finde aber, es braucht noch mal einen Sieg mehr, um wirklich im Bewusstsein von der internationalen Öffentlichkeit anzukommen, dass wir wirklich nicht nur noch eine Ski, sondern auch eine Fußballnation sind.
Welchen Eindruck macht die Schweiz international? Was hast du das Gefühl? Wie denkt Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien oder auch Brasilien, Argentinien über die Nazi?
Ja, ich kann das jetzt nicht im Detail sagen. Also, ich kann ein bisschen erahnen. Bei Deutschland spürt man schon, wir sind jetzt die letzte deutschsprachige Mannschaft in diesem Turnier. In Deutschland spürt man, finde ich, sehr viel Wohlwollen der Schweiz, der Nazi gegenüber. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir dann im Hinblick dann auf den Match gegen Argentinien noch ein paar Millionen Fans mehr überkommen aus Deutschland. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt das Spiel gegen Kolumbien die Welt vom Hocker gerissen hat. Natürlich, es war spannend gewesen, aber es war nicht ein Spektakelspiel gewesen. Es ist nicht ein Spiel, wo man in der ganzen Welt jetzt noch ewig wird darüber reden. Zum Teil hat es geheissen, es ist ein Schlaftablettenspiel. Ich glaube, aus England der Vorwurf kam. Ja, ich finde, der Stefan sagt es richtig. Wir haben jetzt so ein gewisses Level erreicht. Wir müssen uns auch immer ein bisschen zurückerinnern oder mal die andere Perspektive rein. Wenn hat die grosse Bevölkerung oder der grosse Teil der Bevölkerung in der Schweiz Marokko an der WM 2022 wahrgenommen?
Wahrscheinlich erst im Halbfinale.
Erst nachdem sie sich für das Halbfinale qualifiziert haben. Dann so, oh, Marokko, oder? Und natürlich, die sehr Fußballinteressierten haben Marokko schon vorher wahrgenommen, ist klar. Aber also die grosse Masse, das kommt dann nach dem Viertelfinal und da hat die Schweiz auch in dieser Hinsicht eine riesige Chance, um so viel, wahnsinnig viel Popularität einzuheimsen. Erst recht auch in Südamerika. Also da habe ich noch ganz vergessen, da kommen wir dann auch ein paar Fans über in dem Spiel gegen Argentinien. Also,
nämlich alle außerhalb von Argentinien.
Ja, ja. Argentinien ist nicht sehr beliebt in Südamerika, bei den anderen Ländern. Und ja, also da schaut jetzt wirklich die ganze Welt auf das Spiel.
Wie nehmt ihr dann das Euphorie-Level in der Schweiz wahr? Ich habe das Gefühl, in diesem Turnier, jetzt sind wir wirklich da. Das ganze Land merkt, es ist ein grosses Spiel da. Und im Vergleich zu früheren Turnieren hat es ein bisschen länger gedauert, meiner Meinung nach. Das ist ja ein Lob letzten Endes an die Schweiz, weil wir ihnen mehr zutraut? Oder wie nimmst du das wahr?
Einerseits ähnlich. Also ja, ich glaube wirklich, jetzt ist es überall zum ganz grossen Thema geworden. Es wird fast nicht mehr anders geredet und berichtet. Ich bin nicht ganz einverstanden damit, dass es ein bisschen wie eine Anschubhilfe gebraucht hat. Ich bin eigentlich von Anfang an recht überrascht gewesen, wie gross das Thema WM und Schweizer Spiel an der WM von Anfang an war. Ich habe nämlich wirklich gedacht, so ein bisschen, also einerseits ein bisschen, man hat immer wieder ein bisschen, haben wir die Diskussion, wie populär ist die Mannschaft überhaupt in der Schweizer Bevölkerung, aus den bekannten, zum Teil blöden Gründen, die diskutiert werden. Aber auch so ein bisschen die Nähe zu der Hockey-WM, wo so eine ganz andere Art von Mannschaft die Schweiz vertreten hat, wo eine grosse Euphorie ausgelöst hat, eine grosse Popularität genossen hat in dieser Mannschaft. Da habe ich so gedacht, es wird schwierig für die Fußballnationalmannschaft da irgendwie auf eine Flughöhe zu kommen, was die Wahrnehmung und die Popularität anbelangt. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, von Anfang an ist das voll da gewesen, also dass das eigentlich von Anfang an eine ganz grosse Geschichte war.
Hat dann die Fußballnazi irgendwo durch auch von den Hockeyaner profitiert? Im Sinne von, wir haben uns gewöhnt daran, dass die Schweiz kann Erfolg haben in einer Mannschaftssportart. Die Hockeyaner sind erneut in WM-Final gestürmt. Jetzt denken wir irgendwie, ja, das muss doch auch möglich sein für die Fußballer. Natürlich nicht ganz differenziert angeschaut. Aber jetzt sind wir irgendwie in einer Flughöhe, die besten 8. Und vielleicht ist noch viel mehr möglich. Was glaubst du, inwiefern profitieren die Fußballer von diesen Hockeyanern, François?
Ich glaube nicht gross. Sicher, im Mai war die Hockey-WM. Da hat es auch ein paar Public Viewings gegeben. Nie in dem Ausmaß wie im Fußball. Das wird es auch nie geben. Also der Fußball ist Stück grösser als Eishockey. Auch in der Schweiz. Darum, ich denke, das hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss gehabt jetzt auf die WM. Was sicher geholfen hat an dieser WM, damit der Funke relativ schnell übergesprungen ist, sind nicht nur die Resultate, sondern vor allem auch die Anspielzeiten. Also wir waren wirklich recht begünstigt gewesen mit den ersten 3 Spielen.
Immer am 9
am Abend. Also, ja, es ist dann schon ein Unterschied, ob am 9 am Abend oder am 3 am Morgen. Und mache ich mir Mühe gegen Katar erstes WM-Spiel oder auch gegen Bosnien das zweite WM-Spiel am Morgen am 3 oder am Morgen am 5 ins Public Viewing zu gehen? Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ich sehe eher dort gönnt. Und eben, natürlich, der wilde Ritt von der Nazi auch ein bisschen, Dramaturgie, das Resultat, das führt alles dazu, dass die Welle immer grösser wird.
Schnell zu den Fakten. WM-Viertelfinal, wo tun wir das einordnen, den Erfolg in der Historie vom Schweizer Fußball?
Für mich das Grösste. Das Grösste mit EM-Viertelfinal.
Gleich viel wert?
Ja, also schauen wir doch mal aufs Teilnehmerfeld jetzt. Vielleicht ist die WM ein bisschen mehr wert, aber jetzt haben wir 8 Mannschaften im Viertelfinal, 6 davon aus Europa. Also,
EM Plus.
Ja, ist ein bisschen ein EM-Supplement, oder? Und weil es ein bisschen mehr wert hat als ein EM-Viertelfinal, ist es für mich das Größte, was die Schweiz bis jetzt erreicht hat.
Einverstanden?
Ja, grundsätzlich einverstanden. Ich finde, einfach der Grösse vom Anlass her ist die WM halt gleich nochmal ein Stück grösser als eine EM. Und darum ist ein Viertelfinale einer WM jetzt einfach in der Wahrnehmung sicher nochmal ein bisschen mehr wert. Vom Sportlichen her, ja, also muss man sagen, ja, damals, wo sie zum Beispiel gegen Frankreich gewonnen haben, der EM-Achtelfinale, natürlich, das ist sportlich gesehen natürlich mehr wert, als wenn man Algerien und Kolumbien schlägt. Und auch an der letzten Euro, der Sieg gegen Italien, das hat auch vom Namen her, vom Gegner, ist das auch nochmal eben eine andere Größe als jetzt eben Algerien zu schlagen. Oder auch Kolumbien, wenn Kolumbien sicher eine gute Mannschaft ist. Das ist natürlich wenn man so exakt anschaut, was ist jetzt sportlich mehr wert, das ist immer ganz, ganz schwierig herauszufinden, wie kann man das taxieren. Aber einfach so von der Marke her oder vom Titel her, WM-Viertelfinal, ja, es ist ja das Grösste seit 1954 und damals war es wahrscheinlich ein einfacher gewesen.
Ohne wahrscheinlich würde ich einwerfen.
Wir haben es beide nicht erlebt damals, darum will ich da nicht zu tief in die Analyse gehen. Aber ja, wahrscheinlich ist es so, dass es heutzutage schwieriger ist, unter die besten 8 zu kommen.
Das Schöne an dieser WM ist doch, Jetzt haben wir, wenn man den Argentinien-Match einrechnet, 5 von 6 Spielen absolvieren die Schweizer gegen Gegner, die nicht in Europa sind. Und auch das ist ja irgendwie immer, ja, man hat nur alle 4 Jahre die Chance und dann meistens nicht so häufig gegen Mannschaft aus anderen Kontinenten zu spielen. Und man sieht, mal, da ist, die Mannschaft ist fähig, kann mitheben oder eben noch mehr, ist überlegen, ein paar Gegner und schafft es auch in so einem Umfeld, eben weit vorzudringen.
Ja.
Jetzt hast du die Frage vermisst, gell?
Ja.
Was ist denn jetzt möglich für die Schweiz? Darf man an Weltmeistertitel denken? Ist es völlig vermessen?
Also ich glaube, kommt niemand ins Gefängnis, wenn er jetzt am Finale denkt. Es ist kein Verbrechen, bei weitem nicht. Ja, denken, glauben, hoffen. Es ist aber gleich. Jetzt haben wir zuerst mal Argentinien vor der Brust. Ein extrem schwieriger Gegner. Eine riesen Herausforderung für die Nationalmannschaft. Und dann, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, aber dann nachher schauen wir weiter.
Stefan, Argentinien hast du genau verfolgt bis jetzt an diesem Turnier. Auf was muss sich die Schweizer Nazi gefasst machen?
Auf einen Gegner, der sehr hart spielt, sehr viel Emotion und Leidenschaft einbringt. Und logischerweise auf den Lionel Messi, der auch im letzten Spiel wieder gezeigt hat, dass er jedem Augenblick kann für die Wende sorgen oder für eine Entscheidung sorgen. Aber ich glaube, fast das Entscheidende in diesem Spiel wird sein, wie viel Emotionen und Leidenschaft können die Schweizer auf den Platz bringen. Und ich zweifle nicht daran, dass die hochmotiviert ins Spiel gehen. Aber nach den Eindrücken im Kolumbien-Spiel habe ich so ein bisschen wie Befürchtung, dass der emotionale Tank irgendwie ein bisschen leer könnte sein. Es ist ein extremer Kampf, ein extremer Fight. Sie haben körperlich müssen leiden. Es ist eben der Schritt, mal in den Viertelfinale zu kommen, ist extrem emotional gewesen. Ich habe so ein bisschen wie die Befürchtung, dass die Mannschaft jetzt den Haushalt nicht mehr kann aufs Top-Level hochfahren innerhalb von 3 Tagen. Und dann wird es wahrscheinlich nicht lange, wenn sie das nicht schaffen. Was ich extrem schade finde, weil ich bin nach wie vor überzeugt und jetzt habe ich mir gerade ein bisschen widersprochen gegenüber dem, was ich vor ein paar Tagen gesagt habe. Aber was ich nach wie vor würde unterschreiben, die Schweizer Mannschaft ist mindestens gleich als Kollektiv, als ganzes Team, mindestens gleich gut wie Argentinien.
Gehen wir noch schnell in die Vertiefung nachher. Zuerst schnell emotionaler Haushalt, François. Kolumbien hat Veto, sie haben müssen leiden. Wie schafft man das nochmal so anzubringen?
Ja, aber Algerien war auch nicht irgendwie ein Kindergeburtstag für die Schweizer. Also, das sieht jetzt im Resultat relativ klar aus, aber das hat die Schweiz auch an die Grenzen. Vielleicht war es nicht ganz so intensiv wie gegen Kolumbien. Physisch sind die noch ein bisschen auf einem anderen Niveau gewesen. Aber ich mache mir nicht so viel Gedanken um den mentalen, der frische Haushalt im
also
Kopf.
Also nicht so viel Sorgen?
Ja, nicht so viel Sorgen, sorry, wie der Stefan. Weil es gibt 2 Gründe dafür. Der eine ist der Messi. Ich meine, natürlich, die Argentinier sehen jetzt das ganz anders. Der Messi ist der Grund für sie, warum dass sie die WM gewinnen. Für mich ist der Messi aber der Grund, dass die Schweiz extrem präsent wird sein, frisch wird sein, hungrig wird sein. Weil den Messi bezwingen, das willst du einfach. Die Chance kommst du nicht häufig über im Leben, als Schweizer Fußballer erst recht nicht. Es ist erst einem einzigen Schweizer Fußballer bis jetzt gelungen, am Yvon Mvogo. Also, das willst du einfach erreichen. Und ich glaube, das setzt wahnsinnig viel Kräfte frei.
Und der zweite Grund?
2014. Die Rechnung ist noch offen.
2014 schon mal, damals WM-Achtelfinale. Die Schweiz hat ganz dramatisch in der Verlängerung verloren. Der besondere extra Motivation, extra Kick, das wieder gut zu machen.
Ja, und das, aber ich tue den Messi noch höher gewichten. Messi, das ist noch die grössere Motivation.
Ich sage, wenn du gegen den Lionel Messi spielst, respektive gegen Argentinien, da bist du doch automatisch schon 0-2 hin, weil du weißt, er hat zwei Aktionen, die zu Goal führen.
Nein, das glaube ich nicht. Vor allem, weil die Schweizer ja irgendwie jetzt auch ein Gegengift auspacken werden oder zumindest Lösungen suchen.
Also wie sieht das aus? Gegengift. Jetzt hätte ich eine schnellere Antwort erwartet.
Ja, ich habe ja auch kein UEFA-Diplom als Trainer.
Ja, aber das Gegengift und sieht so aus, Xhaka verhindert Zuspiel, macht den Passweg zu, Xhaka, Feuler müssen sich die Arbeit teilen. Und ich meine, Delvedi spielt eine überragende WM. Eine überragende. Ich traue dem zu. Ich traue ihm es nicht zu, dass er in jeder Situation jeden Zweikampf gewinnt. Aber ich traue ihm zu, dass er Mehrzahl von den Zweikämpfen gegen den Messi gewinnt. Und ich traue es genau das Gleiche auch an Mankanji zu. Und das ist das Gegengift.
Das Gegengift ist vor allem auch, dass man die stoppt, wo Zuspiel auf den Messi machen. Also klar, wenn der Messi einen Penalty schiessen kann, dann kannst du es nicht verhindern, wenn er ein Goal schiesst.
Dann verschiesst er sowieso.
Ja, vielleicht. Ja. Oder vielleicht trifft er dann beim dritten Mal. Wenn er einen Freistoß oder eine gute Situation hat, das kannst du vielleicht nicht verhindern. Aber man hat ja auch so Aufnahmen und so Studien gesehen, jetzt auch an der WM wieder, wie der Messi zum Teil also fast minutenlang sich gar nicht bewegt, ob das ist, weil er seinen Kräftehaushalt irgendwie so ein bisschen so in Zaum hält oder ob es wirklich ein bewusstes Einlullen vom Gegenspieler oder von der Gegenspieler ist, das weiß ich nicht. Aber es ist wirklich auffallend, wie er dann lange keine Aktion hat und dann plötzlich aus dem Nichts raus immer noch einen Wahnsinnsantritt hat, ein Wahnsinnsgespür auch für den Raum, für die Möglichkeit, wo er hinlaufen muss. Aber das kann er nie im Alleingang machen. Also, den braucht er immer noch einen, der dann eben gleich den Pass auf ihn spielt. Und die den Pass auf ihn spielen, sage ich nach wie vor, das sind keine Überfußballer. Und die kann man stoppen. Und darum glaube ich, dass vielleicht der Schlüssel dort drin liegen könnte, dass man die Passweg kann zustellen, dass die Mittelfeldspieler, die die gefährlichen Pässe auf den Messi spielen, dass man die unterbindet, dass man dort die Räume zustellt im Mittelfeld.
Ich habe vorher Freuler Xhaka genannt, ich habe noch einen vergessen, auch ein Rieder kann für mich eine extrem wichtige Rolle sein in der defensiven Phase, eben um die Pässe auf den Messi zu verhindern. Das heisst, der Messi ist der beste und der torgefährlichste Spaziergänger von der Welt, oder vom Weltfußball. Und ja, es ist ein bisschen so, das ist Gefahr, weil er sich eben nicht so viel bewegt. Wenn du als Innenverteidiger ein viel gegen den Messi musst, dann ist die Gefahr, dass das wirklich auch dann, wenn er mal 3, 4, 5 Minuten einfach steht und ein bisschen spaziert und ein bisschen schaut, dass du dann einfach konzentriert bleibst.
Jetzt bin ich in der Pflicht, wenn ich schon gesagt habe, so ein bisschen pessimistisch, bist du eh schon 0-2 hin gegen den Messi. Es gibt auch Hoffnung. Argentinien 4 Gegengol gegen Kap Verde und Ägypten in diesen 2 K.O.-Spielen. Also so sattelfest dunkeln sie mich nicht in der Defensive, Stefan. Oder? Du hast ja, ich darf es enthüllen, du hast das schon vor dem Match Argentinien-Ägypten angekündigt. Achtung, dass dann die Argentinier gar nicht so super sind hinten, dass man muss mit einer Überraschung rechnen. Bist du bestätigt worden jetzt nochmal?
Ja. Ich glaube schon. Also ich finde wirklich, sie haben ihren Überfußballer, aber sie sind überhaupt keine Übermannschaft. Eben, es ist einfach, sie gewinnen knapp 3-2 gegen Kap Verde, sie stehen vor einer Ausscheidung gegen Ägypten. Das ist natürlich, sie haben die Qualität, dann die engen Matches gleich zu gewinnen oder sogar noch eine Wende zu machen in den letzten Minuten. Aber nur schon die Tatsache, dass sie so in Bedrängnis kommen gegen wirklich Mannschaften, die nicht... und nicht zu den Grossen gehören und wirklich Aussenseiter sind, das zeigt mir einfach, die Argentinier sind einfach nicht so wahnsinnig gut, dass man jetzt das Gefühl hat, man gehe als wahnsinnig grosser Aussenseiter spielen. Also ich stelle jetzt einfach mal die Aussage in den Raum, Frankreich, Spanien wären nie 0-2 im Rückstand nach 75 Minuten gegen Ägypten und müssten gegen Kap Verde nicht 2 Goal kassieren. Und da sehe ich einfach wirklich, dass die Argentinier nicht sehr weit auseinander sind, die Schweizer und Argentinier nicht weit auseinander sind, leistungsmässig.
Wie gross ist denn jetzt die Gefahr, dass Argentinien die anderthalb blauen Augen, den Klapp von Grind auf gut Deutsch, eben schon bekommen hat gegen Ägypten. Und jetzt merkt, shit, das darf uns nicht nochmal passieren.
Nein, ich sehe nicht keine Gefahr. Da sehe ich keine Gefahr.
Also die nächsten blauen Augen für Argentinien.
Vielleicht, aber ich glaube nicht, dass... Natürlich kann es einen Schub geben, wenn du ein Match kehrst, aber Argentinien ist in dem Match hier gegen Ägypten und hat nicht in einer Sekunde an eine Niederlage gedacht. Also die sind als haushoher Favorit in dem Match. Und dann kannst du auch am Schluss einfach dann auch sagen, auch wenn du noch den Match drüllst, aber dann hast du einfach die Pflicht erfüllt, aus argentinischer Sicht. Also natürlich im Moment, wo Argentinien den Match kehrt, im Führung geht, gewinnt, grosse Euphorie, riesen Jubel und so weiter. Aber eine Stunde oder zwei Stunden später sagen sie sich, hey, wir sind Weltmeister, wir haben den WM-Achtelfinale gegen Ägypten gewonnen. Also das ist noch nicht ein Ereignis, das in diesem Land und in dieser Mannschaft wahnsinnig viel auslöst. Und darum ist das für mich überhaupt kein Faktor.
Oder eben schon, weil sie jetzt langsam mit die Flughöhe kommen, wo sie das Gefühl haben, jetzt müssen wir richtig anziehen.
Sie wissen, ein Vorteil ist, sie wissen, wie es geht. Sie wissen, wie es funktioniert. Sie wissen, wie man im Finale kommt. Sie kennen den Steigerungslauf. Sie kennen den Ablauf, dass Gegner immer stärker werden, dass man vielleicht immer noch ein bisschen mehr aus sich rausholen muss. Das kennen sie. Das ist etwas, was sie den Schweizer voraus haben. Die Erfahrung haben sie gemacht.
Übrigens ja auch auf dem Weg zum WM-Titel 22.
Ja.
Sie sind gestartet mit okay. Gegen Saudi-Arabien, ja. Nach 70 Minuten gegen Mexiko 0-0.
Und was ihnen sicher auch hilft, was die Schweiz an dieser WM noch gar nie erlebt hat. Ich bin in Rücklage, ich bin mit dem Rücken zur Wand. Ich komme aus dieser ganzen misslichen Situation, finde ich raus, ich finde einen Weg. Die Gewissheit haben sie. Die Schweizer haben sie nicht, weil sie gar nicht in so einer Situation waren. Also sie haben gegen Katar am Schluss den Ausgleichstreffer kassiert.
Ohne Chance, um nochmal etwas zu richten.
Ja. Gegen Kanada am Schluss, 1-2. Sind nicht nur, ja. Und dort sehe ich, eben, was Erfahrung angeht, wie komme ich im Finale, wie komme ich aus einer misslichen Situation raus, wie trülle ich im Match. Die Erfahrung hat Argentinien gemacht, die haben sie, das haben sie den Schweizer voraus.
Also, du hast ja gefragt, Eti, quasi, ob die Argentinier jetzt wie den berühmten Schuss vor den Bug gekriegt haben,
genau.
Zweimal, und ob sie jetzt halt gegen die Schweiz wie anders werden auftreten. Und so wie ich die Match gesehen habe, also vor allem jetzt auch den Match gegen Ägypten, ich habe nicht das Gefühl gehabt, die Argentinier haben eine Stunde lang oder 70 Minuten lang ein bisschen geschaut, ja, was mag es leiden, und dann, oh, wir sind eng drinnen, jetzt müssen wir einen Gang aufschalten. Sie sind von Anfang an eigentlich voll im Spiel drin gewesen. Sie haben nicht das Gefühl gehabt, die gehen ein bisschen Bitschi-Patschi machen am Anfang, sondern sie sind voll auf 100% gewesen. Sie haben einfach ein frühes Goal bekommen, weil sie schlecht verteidigt haben. Hat aber nichts mit der Einstellung zu tun gehabt. Also ich glaube nicht, dass es so ein bisschen ist, oh, jetzt, aber jetzt müssen wir uns am Riemen reissen. Also das hat keine Auswirkung auf ihre Einstellung auf den Schweizer Match hin. Was einfach bei ihnen quasi die Kopfsache ist, sie wissen aus dem Turnier, aus früheren Turnieren, sie sind eine Mannschaft, sie können auch mit Widerstand umgehen, sie können Rückschläge hinnehmen und dann ein Spiel gleich noch gewinnen. Das kann jetzt einfach zweierlei auslösen. Es kann dir einen emotionalen, mentalen Boost geben, weil du weißt, du bist so stark, du kannst es immer wieder regeln. Es kann dir aber auch, kann dich auch in eine gewisse Arroganz abdriften lassen, weil du dann eben denkst, ja, es klappt ja dann schon irgendwann. Und dann ist der berühmte Krug, der zum Brunnen geht, bis er bricht. Und dann irgendwann mal passt es eben dann doch nicht.
Und es kann dir Energie ziehen, wenn du jedes Mal über die maximale Distanz, du musst so viel aufwenden, um den Ägypten-Match noch zu drehen, dass es dann irgendwann halt auch eine Energiefrage wird.
Was aber von den Emotionen
falsche Sicherheit, her... Falsche Sicherheit. Das, was der Stefan gesagt hat, es kann dir eine falsche Sicherheit geben.
Was aber noch vom Emotionalen her, was ich ganz entscheidend finde, und das ist halt dann eben schlussendlich gleich, müssen wir einfach so festhalten, der Vorteil wird sie für Argentinien. Sie sind jetzt nicht... Am emotional überborden wegen diesen zwei hektischen, dramatischen Spielen, die sie hatten. Oder? Und das ist dann wieder so ein bisschen der Unterschied zwischen den der grossen Mannschaft oder der grossen Fußballländer, die sich gewöhnt sind, immer in den Turnierweih zu kommen und halt eben in der Schweiz, wo dann schon mal in eine Euphorie ausbricht, wenn sie im Viertelfinale ist.
Aber ist denn die Euphorie in der Schweiz, wenn ihr in die Gesichter der Spieler schaut oder gesehen habt, ist die Euphorie so gross?
Ja, die ist gross. Ich finde, die ist gross, weil die ist auch zu Recht gross. Sie haben sich extrem gefreut über den Sieg. Auch die Aussagen, man hat irgendwie gemerkt, sie kommen wieder auf das Geschichtsschreiben zurück. Oder? Das ist immer wieder erwähnt worden von allen Spielern, vom Trainer und so. Sie sind sich schon bewusst, dass sie etwas wirklich Grosses für unser Fußballland, etwas Grosses geleistet haben. Und darum eben, ich komme noch auf das zurück, es ist dann immer einfach nochmal schwierig, wann ist es zu viel, wann schafft man es nicht mehr, nochmal Hürden überspringen.
Aber jetzt
komme ich nochmal auf die grossen Mannschaften, das ist eben genau das ist der Grund, warum es an einer WM immer die gleichen Teams zum Titel schaffen.
Nicht ganz.
Ich komme jetzt
Für die fängst du nie erst im Viertelfinale, sogar Halbfinale, erst richtig an. Und darum, es ist sehr oft, nämlich, es ist nicht nur sportlich begründbar, warum immer soll Frankreich oder Spanien oder Argentinien oder Brasilien oder Deutschland oder Italien Weltmeister werden, sondern es ist einfach, die sind von den Emotionen her, von der Turniererfahrung, vom Turnierablauf sich einfach gewöhnt, dass sie den Peak erst, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, in der Schlussphase vom Finale erreichen.
Ich bin nicht ganz einverstanden. Ich nehme die Euphorie Schweizer Nationalmannschaft nicht überbordend wahr. Ich habe andere Mannschaften gesehen, die nach dem Achtelfinalsieg viel extremer gewesen sind. Ich denke an die Marokkaner. Das ist eine andere Geschichte gewesen. Also, natürlich grosse Freude, Euphorie, ja, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft mental leer ist. Die ist nicht mental, also die können die Spannung wieder aufbauen, hundertprozentig. Das ist nicht wie, wenn du das Spiel hast gegen Serbien und dann kommst du in die K.O.-Phase. Das hat ganz eine andere Qualität.
Und jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück auf die EM-Viertelfinale, wir haben es ja doch auch schon mal erlebt. 21 Frankreich aus der K.O. gegen Spanien kommen, 24 Italien aus der K.O. gegen England kommen. Also es ist nicht eine Stufe, wo die Mannschaft noch nie erreicht hat. Jetzt kann man einfach EM durch WM ersetzen, aber im Turnierverlauf sind wir auf dieser Flughöhe schon mal gewesen. Und das müsste doch die Hoffnung geben, dass sie jetzt eben noch weiterdenken und nicht schon geistig ein bisschen abstellen.
Absolut. Und was jetzt halt wirklich zum ersten Mal ist, sie haben zwei K.O.-Spiele gewonnen. Also, da das Teilnehmerfeld ja grösser ist bei der WM, kommt ein Sechzehntelfinale dazu. Also, das hat die Schweiz bis jetzt noch nie geschafft, zwei K.O.-Spiele hintereinander zu gewinnen. Und ich glaube, das gibt einfach wirklich mehr einen Boost, als dass es irgendwie könnte lähmen.
Stefan, was muss sich spielerisch, auftrittsmässig etc. bei der Schweiz verbessern?
Sie müssen gegen Führer besser spielen. Sie müssen dort irgendwie mehr Lösungen finden, dass sie schneller und gefährlicher und mit mehr Leuten in Strafraum vom Gegner kommen. Jetzt, bitte frage mich jetzt nicht, was ich würde als Trainer machen. Ich bin nur der Beobachter, ich bin wirklich kein Trainer, ich verstehe zu wenig von Fußball. Mir fällt einfach auf, dass sie wirklich Mühe haben, zu Chancen zu kommen, dass sie sich dort in den 1-1-Situationen auf den letzten 30 Metern schwer tun. Ich bin nach wie vor, ich sage es jetzt extra nach wie vor, weil es mir schon seit Jahren so geht, ich bin einfach kein Fan vom Mittelstürmer Brelembolo. Ich finde, er ist kein Top-Stürmer. Und das merkt man jetzt in diesen Spielen, wo es wirklich eng wird. Ja, ich glaube, das ist dort, dort haben sie noch Potenzial. Oder dort müssen sie besser werden. Ob sie wirklich Potenzial haben zur Verbesserung, das weiss ich nicht. Sonst, ich sage jetzt mal, Goalie-Verteidigung bis auf mit defensives Mittelfeld sind wir wirklich top. Also wirklich auf Augenhöhe mit den Allerbesten.
Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie sehr vermissen wir den Johann Manzambi?
Ja, extrem. Also, das ist der Unterschiedsspieler an dieser WM für die Schweiz. Der wird auch gegen Argentinien nicht auflaufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und trotzdem ist es, hat es auch ohne ihn funktioniert gegen Kolumbien. Zumindest bis ins Penaltyschüsse nie, oder? Ich glaube, ich würde nicht wahnsinnig viel ändern. Es war ja nicht so, dass wir gegen Kolumbien zu gar keine Chance gekommen sind. Überhaupt nicht. Also, wo der so dort mal aus 11 Metern abschliessen kann, ausrutscht, das ist eine riesige Chance. Mbolo sehe ich anders als Stefan. Ich sage nicht, er ist, gehört zu den 5 besten Stürmern auf der Welt. Aber er ist mit Abstand der beste Stürmer, den die Schweiz hat. Wir brauchen so einen vorne rein. Wir brauchen seine Körperlichkeit. Wir brauchen seine Wasserverdrängung. Er hat gute Spiele gehabt, finde ich, an dieser WM. Nicht unbedingt gegen Kolumbien. Aber sonst hat er mir sehr gut gefallen. Auch dort kommt nochmal dazu, Mansambi und er sehr gut funktioniert. Darum schmerzt der Mansambi-Ausfall, wenn es denn ein Ausfall ist, was ich davon ausgehe, doppelt. Ich glaube, das Experiment Yashari
kann man beerdigen?
In dieser Form.
Auf dieser Position, ja. In dieser Form.
In dieser Form wahrscheinlich, aber ich kann die Überlegung absolut nachvollziehen, weil es ist darum gegangen, es ist eine defensive Überlegung gewesen. Nicht, dass der Yashari jetzt nach vorne aus dieser Position wahnsinnig viel Akzent setzt. Natürlich hat man sich mit immer den Wunsch und die Erwartung, es könnte noch ein bisschen mehr sein, aber es ist darum gegangen, Räume zu machen, vorne anlaufen. Und das, finde ich, haben der Rieder und der Yashari eigentlich gut gemacht. Sie sind gut marschiert. Jetzt würde ich den Rieder wechseln in die zentrale Position. Man hat dann nachher auch gesehen, in der zweiten Halbzeit gegen Kolumbien ist viel besser zu Gang auf dieser Position. Und der je nachdem das so von Anfang an bringen. Also wir müssen nicht ein Offensivfeuerwerk zünden gegen Argentinien. Das muss es nicht sein, überhaupt nicht. Sondern defensiv extrem gut organisiert sein, Passweg zustellen. Und wir werden gegen Argentinien zu Chancen kommen. Es ist mega entscheidend, dass wir eine sehr gute Effizienz haben im Abschluss.
Stefan, mir ist aufgefallen in diesem Kolumbien-Match, sobald beide Außenverteidiger draussen waren, Muheim und Wittmer neu statt Rodriguez und Zakaria, ist irgendwie wie ein bisschen Panik ausgebrochen, teilweise Ballsicherheit hinten rum hat gefehlt. Es ist nicht mehr ganz so ruhig und solid abgelaufen wie sonst. Sind die Schweizer einfach nicht genug breit aufgestellt?
Ja, also vor allem jetzt halt auf diesen Positionen, die du jetzt angesprochen hast, auf der Aussenposition. Das ist ein bekanntes Problem. Über das reden wir immer wieder. Eben, es ist der Ricardo Rodriguez mit über 140 Länderspielen, 34, ist eigentlich immer noch konkurrenzlos als linken Außenverteidiger. Der Miro Muheim ist deutlich schwächer. Auf der rechten Seite hat man so ein bisschen am Anfang das Gefühl gehabt, Zakaria, Widmer, Kakes sind plus minus etwa gleich weit. Jetzt hat sich herausgestellt, dass Zakaria sich dort jetzt sehr gut eingelebt hat, auf der rechten Seite eine gute WM gespielt hat. Der Widmer vielleicht nicht kommt aus einer schwierigen Saison, Fitnessproblem, ist vielleicht nicht richtig in Form, ja. Das ist sicher eine von, oder das sind vielleicht die zwei Positionen, wo man wirklich Mühe hat, dann irgendwie gleichwertige Spieler im Verlauf des Spiels reinzubringen. Oder im Sturm ist es ganz anders. Wenn ein Zeki Amduni kommt, kann der etwas bewegen. Wenn der Ruben Vargas, der jetzt das Mal, weil er angeschlagen war, nicht von Anfang an gespielt hat, darfst du als Trainer gar keine Bedenken haben, dass irgendetwas an der Qualität verloren gehen, wenn du Wechsel machst. Aber die Außenverteidigungspositionen, dort ist im Moment schon schwierig, dass man dort einfach einen gewissen Niveauverlust hinnehmen muss, wenn die Stammkräfte nicht durchheben können.
Wir haben bei weitem nicht die Breite, wie sie Argentinien hat. Natürlich, in der Offensive haben wir Möglichkeiten, aber wenn der Mansambi fehlt, dann haben wir eine ganz, ganz entscheidende, wichtige Möglichkeit nicht. Und wahnsinnig viel darf dann nicht mehr passieren, finde ich. Dass es dann auch in der Offensive dünn wird, von wegen Qualität. Wir sind nicht Argentinien. Ich meine, Argentinien hat einen Lautaro Martinez auf der Bank. Absoluter Top-Stürmer aus der Serie A. Der ist bei Ihnen nie gekommen. Bei uns nichts gegen den Cedric Gitten. Super. Aber Cedric Gitten ist mit Düsseldorf von der zweiten Bundesliga in die dritte Bundesliga abgestiegen. Wir haben den Cedric Gitten gebraucht für den Mbolo. Das ist dann schon nicht ganz die gleiche Hubraumklasse, oder? Und Und dann muss ich noch schnell etwas eingehen, was Stefan gesagt hat. Er findet ja sonst die argentinischen Mittelfeldspieler nicht so wahnsinnig gut. Sehe ich anders. Enzo Fernandes und McAllister finde ich überragende Kicker.
Der Rodrigo de Paul hat es jetzt noch nicht so gezeigt, aber auch das kann ein Wadenbeisser sein.
Also wenn er etwas ist, dann ist er sicher ein Wadenbeisser. Ja. Also einer von den übleren Sorten. Auf jeden Fall, ihn sehe ich nicht als wahnsinnig begnadeten Fußballer, aber als sehr, sehr leidenschaftlichen Fußballer. Ja, und dort sind wir einfach, was Breite angeht, sind wir nicht, bei weitem nicht weltmeisterlich. Aber was kollektiv angeht, und mit dem kannst du wahnsinnig viel wettmachen. Kollektiv, Taktik, Einstellung. Und dort habe ich das Gefühl, oder finde ich, dort sind wir weltmeisterlich.
Kommen wir doch zum Schluss von diesem Gespräch noch mal auf einen Faktor, der uns ein bisschen Hoffnung macht. Wir kommen nicht an ihm vorbei, Gregor Kobel. Endlich ist der Tag gekommen, wo der Schweiz mal einen Match stellen oder gewinnen, um es ein bisschen positiver zu formulieren, mit seiner Penalty-Parade. Ist er endlich so richtig angekommen in dem Nationalteam?
Ja, und du sagst es richtig, endlich. Weil er ist immer so ein bisschen, also die Aussenwahrnehmung ist zumindest so, er ist so ein bisschen wie ein Aussenseiter gewesen. Er ist jetzt zwar seit zwei Jahren Nummer eins, aber irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, er ist so, der Schatten vom Jan Sommer ist umgibt ihn immer noch und es ist jetzt für ihn gut, dass er mal wie können der Held sein konnte. Mal hat können etwas, eben wie du sagst, einen Sieg stellen, der Schweiz einen Sieg, wirklich tatkräftig zum Siegen mithelfen. Es ist ja lange immer eher so gewesen, dass er hat ja nie irgendwie einen Match gehabt, wenn man sagt, jetzt hat er den verbockt. Aber er hat dann nie eine Gelegenheit gehabt, um irgendwie über sich auszuwachsen. Und ich habe das Gefühl, ich habe die Statistik nicht im Kopf, aber ich habe das Gefühl, es ist auch lang gegangen, bis er mal ein Länderspiel zu null hat können spielen. Er hat fast immer Goal bekommen, aber es sind gar nicht Goal gewesen, wo man müssen sagen, was haben denn wir für einen Goalie drin? Sondern es ist einfach, die Goal sind einfach gefallen, ohne dass er etwas dafür hat können. Und das ist irgendwie so ein bisschen, hat man so das Gefühl, das ist so ein bisschen, auch wenn es von den Resultaten her vom Team her okay war, er hat so ein bisschen wie die, in dieser Nummer 1 Position ist ein bisschen ein Knurzen gewesen. Und für ihn ist jetzt gut, ist der Sieg, für ihn ist es gut, ist der Sieg nicht ein humorloser 3-0-Sieg war, sondern so mit dem finalen Drama, das er können, wirklich sich auszeichnen
konnte. Als wir Gregor Kobel angeschaut haben, vor Start von dem Penalty-Schüssen, wo er in seine Hände klatscht, wo der erste Kolumbianer anläuft, der sich aufstellt in seiner ganzen Pracht, was ist dir durch den Kopf gegangen, François, dort?
Erinnerung an den paraguayischen Goalie. Ich habe den beeindruckend gefunden gegen Deutschland. Er ist eine riesige Maschine auch noch. Ich habe das Gefühl, er ist noch mal ein bisschen grösser als der Kobel. Das Goal war noch ein bisschen kleiner gewesen, aber beim Kobel ist das Goal recht klein geworden auf einmal, wenn du dann so anschaust. Ich habe einfach gehofft. Und das ist ja noch verrückt. Ein Penalty, wo ein Stück schlechter geschossen war als der, den er gegeben hat. Hätte er, meiner Meinung nach, muss ganz leise sagen, hätte man eigentlich können haben.
Der, wo man dort
unten durchrutscht.
Ist eben zu weit gumpet.
Ja, auch shit, darf man glaube ich sagen. Sind ja alle erwachsen. Aber ich habe mich so extrem gefreut für ihn, weil das ist wirklich ein Typ, der hat viel geschafft, um dort herzukommen, wo er jetzt ist. Es gibt andere, die hätten einen einfacheren Weg gehabt oder bessere Möglichkeiten als er. Und die shooten jetzt vielleicht in der zweiten Liga oder der dritten Liga oder haben aufgehört Und er hat es durchgezogen.
Schaust du da ganz weit zurück, mit 16 schon auf Deutschland ist?
Ja, aber wieso ist er auf Deutschland?
Weil er bei GC keine Chance
bekommt. Ja, bei der GC Junior keine Chance. Also, das musst du schon einmal geben. Bei der GC Junior keine Chance. Und was sind wir? Etwa dann 10 Jahre später bist an der Schwelle zur Nummer 1 oder bist schon fast Nummer 1 in der Nationalmannschaft. Also, das ist dann schon beeindruckend. Das zeugt von wahnsinnig viel Wille, Leidenschaft, Einsatzbereitschaft. Und das imponiert mir. Er wird kein Maradona mehr am Ball.
Aber mit dem können wir uns ja mit dem vermutlich können wir uns, abfinden.
Können wir uns arrangieren? Müssen wir uns arrangieren? Was mir gefällt bei ihm am Ball ist, er versucht dann aber auch nicht das Unmögliche, oder? Es ist dann halt einfach mal ein bisschen einfacher und dann schwartet er die Kugel weit, ist mir dann viel lieber, als wenn er irgendetwas versucht, was er nicht kann, einfach damit es gut aussieht. Es ist ein pragmatischer Stil und ich wünsche mir, dass er gegen Argentinien ein paar richtig gute Möglichkeiten bekommt, um sich auch wirklich auszeichnen. Also weißt, auch gegen Kolumbien, der Stefan sagt es richtig, also, er hat bis jetzt noch kein Goalie-Spiel an dieser WM. Wir haben noch nicht wie die Norweger gegen Brasilien. Der Goalie, das war der Wahnsinn, was der dort alles gekratzt hat. Wir haben das Spiel noch nicht gehabt. Ich wünsche mir für den Kobel, dass wir das Spiel haben und dass er wie der norwegische Goalie das Spiel für die Schweiz gewinnt gegen Argentinien.
Ich komme noch mal zurück auf die Endphase von dem Kolumbien-Spiel und spanne noch mal den Bogen zum Jan Sommer. Wenn in der 115. Minute nach einem grotesken Fehler plötzlich ein Gegenspieler allein auf Schweizer Goal läuft und er schiesst drüber. Beim Jan Sommer hat man doch gesagt, das ist die Aura vom Sommer, die dazu geführt hat, dass der andere drüber schiesst. Jetzt in diesem Match haben wir gesagt, was macht der Kolumbier? Der schiesst einfach zu hoch. Wie kann das sein? Im Rückblick vielleicht erkennen wir, dass es eben gleich auch schon eine gewisse Gregor Kobel-Aura gibt und dass er gross steht und dort einem Gegner Angst verströmt.
Darf ich etwas ganz Langweiliges sagen auf das oben?
Absolut.
Ich glaube, es war einfach die Aura von der Müdigkeit gewesen, auch beim Kolumbianer in dieser Situation. Er war überrascht gewesen, dass der Gegner, jetzt, vielleicht weil es der Granit Xhaka war, ist er noch umso mehr, aber einfach, dass in dem Moment der Fehler passiert und er überhaupt an den Ball ankommt. Und dann sind 115 Minuten gespielt, er ist müde, sowohl die Beine sind müde, wie der Kopf ist müde. Ja, die Konzentration fehlt, dann hat er den Böller drüber geschossen. Ich glaube nicht, dass es mit einer Aura oder nicht Aura oder neu gewonnenen Aura von einem Goalie zu tun hat.
Das ist zu viel Esoterik, sorry.
Gut, schliessen wir die Esoterik ab. Kommen wir zu den Fakten. Ich möchte einen Tipp hören. Schweiz, Argentinien, wie geht es aus, François?
1-0 für die Schweiz.
Stefan?
1-0 für Argentinien.
Gut, dann haben wir Parität. Dann sage ich 4-3 nach Verlängerung für die Schweiz. Wie es rausgekommen ist, werdet ihr erfahren in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, daheim vor dem Fernseher, im Public Viewing, wo auch immer. Die Analyse dazu liefern wir dann auf dem Kanal am Montag. Ob himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, Hopp Schweiz, und bedanke mich vielmals fürs Zuhören und euch da drinnen. Danke für die engagierte Diskussion.
Danke dir.
Merci, Eti.
Bis bald und auf Wiederhören.
Hallo, Ego.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.